Damit bin ich beim zweiten Punkt. Wie geht die rechtspolitische Umsetzung dieser Feinddefinition? Die Kanzlerin und ihr Innenminister haben diese neue Linie der Rechtspolitik unter die Leitlinie gesetzt: innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr zu unterscheiden. Das ist der Sache nach natürlich Unsinn. Natürlich kann Frau Merkel einen Krieg, in dem ein Staat mit seiner Armee loszieht und einen anderen Staat bekämpft bzw. sich gegen ihn zur Wehr setzen, unterscheiden vom Umgang mit Staatsfeinden im Innern, wo der Ausgangspunkt erstmal die Gültigkeit der eigenen Hoheit und der eigenen staatlichen Mittel ist, wo man selber erstmal vom eigenen gültigen Gewaltmonopol ausgeht. Es ist also überhaupt nicht das Problem, dass man innere und äußere Sicherheit nicht mehr unterscheiden könnte. Der Punkt ist, dass die herrschende Politik diese beiden Abteilungen ihrer Politik nicht mehr unterscheiden will. Sie haben in ihren Institutionen, in ihren Definitionen dafür, was welche Geheimdienste dürfen, in der Frage, wo die Bundeswehr zum Einsatz kommen darf und wo die Polizei zuständig ist, in der Frage, wie geht man mit Kriegsgefangenen um, im Unterschied zu, wie geht man mit Leuten um, die die innere Ordnung stören, straffällig werden. Diese ganzen Unterscheidungen haben sie im Recht kodifiziert. Und wenn sie jetzt sich auf den Standpunkt stellen, dass mit den Maßnahmen der inneren Sicherheit ein Feind erledigt werden muss, dann taugt diese ganze Unterscheidung nichts mehr. Dann muss die weg. Dann müssen sämtliche Sortierungen, die diese beiden Abteilungen staatlichen Sicherheitsbedarfs nach innen und außen auch durchaus organisatorisch und rechtlich voneinander getrennt haben, dann muss diese Unterscheidung weg und dann müssen alle einschlägigen Paragraphen geändert werden, die sich noch dieser Unterscheidung verdanken. Mit dieser Unterscheidung entdeckt die Staatsgewalt jetzt eine einzige Beschränkung ihres Zuschlagens gegen Terroristen. Sie will alle Gewaltmittel, die sie hat, nach Opportunitätsgesichtspunkten frei verfügbar haben, um jederzeit und immerzu genau auf das Gewaltmittel zugreifen zu können, das am besten passt. Sie will den Unterschied zwischen einem nationalen Notstand und einer Kriegslage einerseits und einer zivilen Friedenslage quasi rechtlich eliminieren und nur noch nach sicherheitstechnischen Gesichtspunkten abwägen müssen, welche Instrumente wo am besten passen. Und von diesem Standpunkt aus geht die Politik eben auf sämtliche Rechtstatbestände los, die sich dieser Unterscheidung verdanken und sagen, was können wir denn da machen, um Paragraphen zu formulieren, die diesen Unterschied für uns in unserem Einsatz gegen unsere Feinde rechtlich irrelevant machen. Schäuble sagt dazu, wir brauchen neue Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten sind da, glaube ich, weniger das Problem, sondern eben die Notwendigkeit und das Bedürfnis, diese Unterscheidung im Recht aufzuheben und hinfällig zu machen und die Frage, wie macht man das? Das ist ein ziemlich grundsätzlicher Standpunkt bezogen auf die herrschende Rechtsordnung. Und die nimmt sich, diese herrschende Rechtsordnung nimmt sich von diesem Standpunkt aus wie eine einzige Ansammlung von Hindernissen dafür aus, dass man den Terror bekämpfen kann. Ich lese mal zu diesem Standpunkt, dass die bestehende Rechtsordnung als Hindernis, mal ein längeres Zitat vom Schäuble vor, weil er da das eigentlich ziemlich schön formuliert. Der hat auf einem rechtspolitischen Kongress vor 2 Jahren Folgendes von sich gegeben. Ich zitiere. Wir haben uns in den Koalitionsverhandlungen ziemlich lange mit der Frage beschäftigt, was wir mit Ausländern machen können, die terroristische Vorbereitungshandlungen vollzogen haben, die wir aber wegen bestimmter Abschiebehindernisse nicht abschieben können. natürlich kann ich jemanden, den ich nicht abschieben kann, auch nicht in Abschiebehaft nehmen. So was Blödes aber auch. Auch stellt sich dem Laien die Frage, warum ich jemanden, der Vorbereitung für einen Terroranschlag trifft, überhaupt abschieben will und warum ich den nicht hinter Schloss und Riegel bringe. Außerdem würde die Abschiebung ohnehin nur bei Leuten helfen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Das ist also die Problemdefinition. Und so haben wir uns schließlich gefragt, jetzt kommt die rechtliche Umsetzung, ob wir nicht vielleicht bestimmte Dinge, deretwegen wir rechtlich in der Lage sind, jemand abzuschieben, unter Strafandrohung stellen könnten. Diese Überlegungen sind in der Folge jedoch als Vorbeugehaft diskreditiert worden. Warum es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zulässig sein soll, etwa die erwiesene Teilnahme an einem Ausbildungskurs in einem Terroristenausbildungslager der Taliban in Afghanistan unter Strafdrohung zu stellen und dies nicht nur zum Abschiebegrund zu machen, hat mir bisher nicht wirklich eingeleuchtet. Ich hielte das nicht nur für richtig, sondern sogar für geboten, und die vorgebrachten grundsätzlichen rechtsstaatlichen Bedenken überzeugen mich im Ergebnis nicht. Zitat Ende. Ja, der Schotte denkt wirklich sehr stromlinienförmig. Der denkt so, es gibt ein staatliches Interesse, allgemein anerkannt, Terroristen unschädlich zu machen. Das geht aber so ohne weiteres nicht, weil dem die gültige Rechtslage entgegensteht und die zwar in einer sehr prinzipiellen Hinsicht, nämlich der sogenannten Unschuldsvermutung, die nämlich heißt, dass man Leute nicht wegen eines bloßen Verdachts behandeln dürfte, als hätten sie die Tat schon begangen. Auf diesen Punkt komme ich nachher nochmal zurück. Dabei bleibt er aber nicht stehen und sagt, dann ist es halt so, das Grundgesetz verbietet uns das, also können wir das leider nicht tun, sondern sagt, das muss sich doch regeln lassen. Und zwar so, dass die neue Regelung den Staatsorganen mehr Freiheiten beim Zugreifen eröffnet. Ausdrücken tut er diesen Gedanken allerdings etwas anders. Der sagt nämlich, weil wir getrennt vom Recht aus unserer Bedrohungsanalyse längst wissen, dass das Verbrecher sind, brauchen wir nur noch einen Paragraphen, wo das drinsteht. Der hat quasi geistig die Tat, Ausbildungslager, bereits als Verbrechen definiert, sagt, das ist ja blöd, es gibt Verbrecher bei uns und für die Verbrecher gibt es gar keine Paragraphen, dann machen wir doch mal schnell einen. Und so erscheint dann das Recht als Nachvollzug einer unabhängig von ihm existierenden Lage. Das ist aber nicht die Wahrheit der Sache. Die Wahrheit der Sache ist umgekehrt. Die Politik entscheidet sich zu sagen, wir definieren Verbrechen neu. Bei uns ist unter Verdacht stehen in dieser Frage ein Verbrechen. Und dafür machen wir den Paragraphen, der zu diesem Verbrechen passt. Übrigens dementiert Schäuble mit diesem Zitat, und nicht nur da, das macht er jeden Tag ungefähr dreimal, offensiv die Vorstellung, das Recht sei so etwas wie eine jenseits der Politik existierende Schranke für politisches Handeln. Der denkt genau umgekehrt. Das Recht, das es gibt, ist eine Schranke, und zwar eine Schranke für staatliches Handeln. Man kann die Frage, die Schäuble da aufwirft, ja in seinem Sinne auch mal so formulieren. Schützt da nicht die Rechtslage Leute vor staatlichem Zugriff, die diesen Schutz nach neuer staatlicher Auffassung gar nicht verdienen? Anders formuliert, schützt da der Staat nicht Leute vor seinem Zugriff, die er gar nicht schützen will? Und diese Auffassung gibt es übrigens auch nochmal höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht. Die haben nämlich diese Auffassung folgendermaßen formuliert. Es wäre eine Sinnverkehrung des Grundgesetzes. Wollte man dem Staat verbieten, terroristischen Bestrebungen mit den erforderlichen rechtsstaatlichen Mitteln wirksam entgegenzutreten. Die Sicherheit des Staates als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner Bevölkerung sind Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen Rang stehen und unverzichtbar sind, weil die Institution Staat von ihnen die eigentliche und letzte Rechtfertigung herleitet. Es ist zwar sehr kompliziertes Juristendeutsch, aber andererseits schöner kann man es fast nicht sagen, weil die Existenz des Staates die absolute Bedingung dafür ist, dass er seinen Bürgern Rechte gewähren kann. Deswegen muss auch seine Sicherheit Vorrang haben, wenn es um die Frage geht, wer darf von ihm welche Rechte zugestanden bekommen und wem muss man sie auf jeden Fall wegnehmen. Also, so formuliert heißt das Problem des Staates, hier laufen Leute rum, die Staatsfeindliches tun und ich lasse sie einfach. Ich nutze die Macht, die ich habe, gar nicht, um das zu unterbinden. Und warum? Bloß wegen der bestehenden Rechtslage. Das kann nicht sein, das muss anders werden. Und man hört es aus dem Zitat ja auch raus, der Schäuble redet richtig abfällig über die bestehende Rechtslage und über diejenigen, die sie für ein Argument halten. Er sagt, ja, die behindern mich doch bloß in dem, was ich in dieser Frage will. Noch ein anderes kann man dem Zitat entnehmen. Der Innenminister ist sich absolut sicher, dass er als Inhaber der politischen Macht auch über die Mittel verfügt, kaum gibt es einen neuen Paragraphen, diesen auch praktisch in die Tat umzusetzen. Das unterscheidet ihn ziemlich grundsätzlich von normalen Bürgern. Normale Bürger machen auch des Öfteren den Vergleich zwischen der Frage, was sie wollen und was eine andere Instanz darf. Aber dieser Vergleich bleibt meistens ziemlich theoretisch. Bei der Staatsgewalt ist das umgekehrt. Sie sagt, ich bin doch die Macht, die Recht setzt. Das Recht von gestern behindert mich in meiner Betätigung als Macht. Also benutze ich das Recht sehr konsequent als Instrument, um die Interessen zu verwirklichen, um die es mir geht. Und daran kann man übrigens, um auch das noch zu ergänzen, noch eine Produktivkraft des Rechts entdecken. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die staatlichen Instanzen ja qua Verfassung mit dieser Macht zur Rechtsetzung ausgestattet sind. Die Definition aller Lebensregungen der Gesellschaftsmitglieder fällt in ihre Zuständigkeit, die bestreitet ihnen keiner. Also können das Parlament, Exekutive und Bundesverfassungsgericht unter sich ausmachen, was sie dann am Ende ausmachen, wie weit die neue Gesetzeslage die alte verändern soll und darf und wie weit nicht. Nun ist es ja so, dass es im Prinzip jeder gewöhnt ist, dass der Staat das Recht als Instrument nützt. In anderen Bereichen wird ja sogar nach dem Gesetzgeber gerufen. Wenn irgendein Missstand festgestellt wird, dann wird gesagt, da muss der Gesetzgeber tätig werden und muss den abstellen. Und wie geht das? Ja, natürlich mit einem neuen Gesetz. Dass das hier auf dem Feld der inneren Sicherheit ein Problem wird und ist, das liegt eben daran, dass es bei diesen Maßnahmen wirklich immer um die Veränderung elementarer rechtsstaatlicher Prinzipien geht, dass da sehr oft eben auch die Verfassung ins Spiel kommt. Also grundsätzliche Prinzipien, die das grundsätzliche Verhältnis von Staat und Bürger betreffen. Die elementare Abteilung, wo der Staat regelt, was er seinen Bürgern gewährt, erlaubt, wozu er sie ermächtigt und was er ihnen verbietet. Das ist hier immer zu Thema. Und das ist überhaupt der Grund, warum hier die Frage überhaupt aufkommt, die der Prantl aufwirft, darf denn der Staat das Recht eigentlich einfach als sein Instrument benutzen? Wie gesagt, in anderen Sphären ist es ganz selbstverständlich, dass er das dauernd tut. Schäuble weist ja auch in seinem Zitat auf diese Besonderheit hin und erklärt sie gleichzeitig für unerheblich. Er sagt, im Prinzip muss man auch in dieser Abteilung des Rechts, wo es um die höchsten Prinzipien des Umgangs des Staats mit seinen Bürgern geht, genauso verfahren wie in allen anderen Bereichen auch. Der Weg sind die rechtsförmigen Verfahren, die eingehalten werden müssen, damit das als neues Recht gilt, was rechtsstaatlich ist. Entsprechende Mehrheiten im Parlament sind nötig, wenn man die Verfassung ändern will. Ein Gesetz muss im Zweifelsfall vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. das dann seinen letzten Segen zu einer Regelung gibt oder eben auch nicht. Und diesen Weg schlägt die Politik ja auch ein. Und wenn man sich so anschaut, was sie in dieser Frage in den letzten Jahren alles zustande gebracht hat, kann man von einer irgendwie gearteten Beschränkung dessen, was sie vorhat, durch das Recht ja wirklich nicht viel entdecken. Das andere ist, wenn dauernd danach gefragt wird, ob der Staat das eine oder andere darf, dann ist immer unterstellt, dass er das will. Dann ist unterstellt, zweitens, dass er dann, wenn es genehmigt ist, das auch kann. Und dass die einzige Schranke, die da existiert, offenbar ein anderes Staatsorgan ist. Irgendwelche Einsprüche, Beschwerden, Kritiken der Bürger kommen in diesem ganzen Prozedere gar nicht vor. Der Staat ist ganz bei sich, wickelt Kritik und Bedenken zwischen den Staatsorganen ab und der Bürger darf sich seine Gedanken dazu machen und unzufrieden mit dem Ergebnis sein, aber das ist im Wesentlichen seine Rolle in dieser Frage. Insofern muss man schon mal ganz grundsätzlich sagen, dass der Schutz der Bürger vor staatlicher Übermacht nicht gerade das ureigenste Interesse des Staates selber ist, eher im Gegenteil. Und wenn, kaum ist ein neues Gesetz beschlossen, es dann auch schon losgeht mit dem flächendeckenden Bewachen und Kontrollieren, dann hat die Staatsgewalt offenbar auch praktisch alle Mittel bei der Hand, um ein Gesetz, was ja der Sache nach erstmal bloß ein Stück Papier ist, mit den Institutionen, über die die Politik verfügt, auch praktisch zur gesellschaftlichen Realität zu machen. Auch nach der Seite hin blamiert sich die Vorstellung des Rechts als Schranke für die Politik, also ziemlich an der gesellschaftlichen Praxis, in der Recht gesprochen, Recht geschaffen und Recht umgesetzt wird.